Was darf sein? Ein Podcast-Format von und mit Tim Schulz-Eppers. Tim Schulz, hä? Richtig. Hör rein und lern Timmy kennen. Und noch dazu Menschen aus Politik, Wirtschaft und dem Promi-Biz. Was darf sein?
Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge Was darf sein? Heute am Mittwoch, dem 16. Juni. Übermorgen ist der 18. Juni und übermorgen wird gewählt. Und zwar im Iran. Wusstet ihr nicht? Wusste ich bewusst auch nicht. Es hat nämlich unglaublich wenig Präsenz in den deutschen Medien oder in der deutschen Berichterstattung, wie ich gerade finde. Aber um dieses wirklich ja wichtige Event beurteilen zu können, habe ich mir eine wahre Fachfrau eingeladen. Ich bin wahnsinnig froh und glücklich, dass ich mit ihr sprechen durfte. Und zwar mit Nathalie Amiri. Nathalie ist ARD-Korrespondentin und Weltspiegel-Moderatorin und hat jahrelang im Iran als Journalistin gearbeitet, unter anderem auch für die ARD, kommt auch selber aus einer deutsch-iranischen Familie und hat einen Großteil ihres Berufslebens dem Iran gewidmet. Ich spreche mit Nathalie über diverse Themen, angefangen bei der Wahl selber. Welche Bedeutung hat die Wahl eigentlich, gerade auch im Verhältnis Iran zum, ich nenne es mal ein Tüdelchen, dem Westen, was passiert mit dem Atomabkommen? Wie geht's eigentlich der iranischen Bevölkerung mit dieser Wahl und was treibt die IranerInnen eigentlich um? Das ist wirklich wahnsinnig spannende Folge, vor allem auch der Part, wo sie persönlich erzählt, dass sie, wenn sie in den Iran gereist ist oder aus dem Iran zurückgekommen ist, dass sie immer eine SMS bereit hatte und immer den Finger über dem Senden-Knopf aus Sorge, die Iraner oder der Iran, der Staatsapparat, könnte sie festnehmen, kidnappen, you name it. Also, wenn ihr euch für Politik interessiert und ihr auch nicht wusstet, dass übermorgen oder für die es danach hören, am 18.06. die Wahl im Iran stattgefunden hat und was das eigentlich alles für ein Prozess ist, hört euch die Folge auf jeden Fall an. Nochmal vielen lieben Dank an Nathalie. Wahnsinnig tiefgehendes Thema, das auch nicht so leicht ist wie vielleicht andere Folgen hier oder andere Gespräche. Aber es ist es wert, komplett durchzuhören. Und wenn ihr es bis jetzt gehört habt, dann könnt ihr auch die halbe Stunde hören. Also, zieht euch warm an, holt euch einen Kaffee, holt euch einen Kakao und gebt euch wirklich diese Folge über den Iran mit Nathalie Amiri. Moin und herzlich willkommen zu einer für mich ultra spannenden Folge Was darf sein? Heute am Mittwoch, dem 16. Juni, und ich habe eine Gästin hier bei mir, auf die ich mich sehr, sehr freue, und zwar Nathalie Amiri. Hallo Nathalie.
Hi Tim.
Ich freue mich wahnsinnig, dass du dabei bist. Wir sind eigentlich ein Podcast-Format. Wir kommen eigentlich aus dieser, ich sag mal, Schwerpunkt so Marketing, aber auch Politik und Wirtschaft mit drin. Da tangierst du nur ein paar Sachen. Aber erzähl doch mal, wer du bist und was du machst.
Puh, wer ich bin, hoffe ich dann irgendwann mal am Ende meines Lebens zu wissen. Daran arbeite ich noch.
Alles gut.
Was ich mache, kann ich ein bisschen besser
beschreiben. Gerne.
Also ich war die letzten 5 Jahre die Iran-Korrespondentin der ARD. Ich moderiere den Weltspiegel in der ARD, ich moderiere den Euroblick. Ich habe gerade ein Buch geschrieben, das rausgekommen ist über den Iran, meine Zeit über den Iran. Und was mache ich noch? Ich kommentiere in den Tagesthemen und schlafe eher weniger als viel.
Mhm. Okay, Du schläfst eher weniger als viel, und wahrscheinlich, wenn das eh schon der Fall ist, jetzt in diesen Tagen wahrscheinlich noch weniger als sonst. Der 18. Juni, also in 3 Tagen, ist ja ein spezielles Datum. Was passiert denn gerade im Iran, beziehungsweise was steht am 18. Juni im Iran an?
Genau, in 2 Tagen. In 2 Tagen sind im Iran Präsidentschaftswahlen. Die finden alle 4 Jahre statt. Und diese Wahl wird sehr entscheidend sein, wenngleich sie auch die langweiligste Wahl aller Zeiten sein wird. Zumindest kann ich das so von den Wahlen, die ich in den letzten 16 Jahren beobachtet habe, berichten. Es gibt sowas von null Interesse auf Seiten der Bevölkerung. Es gibt auch nicht großes Interesse vom Ausland an dieser Wahl, weil, und es hat alles damit zu tun, die Kandidaten, die Präsidentschaftskandidaten einfach überhaupt nicht spannend sind und bis auf einen alle konservativ und auch ultrakonservativ Hardliner sind. Die Bevölkerung ist total frustriert und ein Kollege hat einen Titel gewählt für einen Artikel, den er geschrieben hat. Der Titel lautet Die Wahl der Qual. Den finde ich sehr treffend. Die Fernsehduelle, die jetzt stattgefunden haben, waren überhaupt nicht konfrontativ. Dazu muss man aber auch sagen, dass Ebrahim Raisi, der Spitzenkandidat, einer der 7 Kandidaten, der aufgestellt wurde, Chef der Justiz ist. Und der ist wirklich schlimm. Also das ist einer, der für Massenhinrichtungen verantwortlich war. Und wenn natürlich in so einer, musst du dir vorstellen, da sitzen die Menschen, also die Kandidaten in so einem Duell und müssen im Grunde genommen kritisieren, ja, und in eine Konfrontation gehen. Aber das traut man sich ja nicht, wenn der Chef, der ultrakonservative Chef der Justiz auch Kandidat ist und da sitzt. Denn man hat natürlich Angst, dass man im Nachhinein dann eine Abrechnung bekommt. Und 2, die etwas kritisiert haben unter den Kandidaten, haben dann von einem mächtigen Ayatollah nachher gesagt bekommen, dass sie auch aus dem Rennen genommen werden können. Also insofern, die Wahlen sind vorbestimmt. Eigentlich weiß jeder, dass es irgendwie wird und schon entschieden. Ja. Und das frustriert natürlich die Bevölkerung. Die ist total apathisch. Sie sind müde und frustriert sowieso. Ja. Und sie sagen, sie gehen nicht mehr zur Wahl. Sie glauben nicht mehr an Reformen, die ihnen immer versprochen wurden. Und laut Umfragen wollen dieses Mal nur 40% zur Wahl gehen. Und normalerweise nehmen über 70% teil. Also diese Wahlen, das ist, glaube ich, etwas, was man mit Sicherheit sagen kann, werden eine ziemlich historisch geringe Wahlbeteiligung hervorbringen.
Ja, okay, also genau, diese 7 Kandidaten und jetzt dieser eine Favorit. Nimm uns mal bitte mit in den Wahlprozess. Wie können wir uns das vorstellen? Denn ich glaube, dass viele HörerInnen hier wahrscheinlich den Iran primär aus der Berichterstattung mitbekommen. Und Wahlen kennen wir wie hier aus Deutschland oder aus den USA. Wer wählt in den USA? Wer wählt im Iran? Und wie sieht dieser Wahlprozess aus? Also wie sind diese 7 Kandidaten von wem überhaupt aufgestellt worden?
Also wählen geht die Bevölkerung und der Präsident wird direkt von der Bevölkerung gewählt. Die Frage ist nur, wen können sie überhaupt wählen? Denn im Vorfeld werden die Kandidaten von einem Gremium, dem ultrakonservativen Wächterrat, der aus 12 Männern besteht, vorher ausgesiebt. Die werden kontrolliert, gecheckt auf Konformität zur Islamischen Republik, auf Loyalität. Das heißt, sämtliche Reformer, Oppositionelle fliegen ja schon mal raus. Es gab über 500 Kandidaten und Kandidatinnen auch, die sich beworben haben. Frauen wurden noch nie zugelassen als Präsidentschaftskandidatin. Das funktioniert nicht mit einem ultrakonservativen Wächterrat, der aus 6 Geistlichen besteht und aus 6 Juristen, die vom ultrakonservativen Parlament aufgestellt werden und empfohlen werden. Also insofern kommt dabei nur derjenige zum Zug, also als Präsidentschaftskandidat taucht dann auf, der so super konform ist und loyal zum System der Islamischen Republik. Und dass es aber so wenig Konkurrenz gibt wie dieses Mal, ist sogar für die Islamische Republik wirklich ein Novum. Und es wird ziemlich viel darüber diskutiert, ob das Ganze auch nicht wirklich ein Richtungswechsel ist, ein politischer. Denn bisher hat man sich auch immer darauf berufen, dass ja die Bevölkerung zur Wahl gekommen ist und dadurch das System legitimiert hat. Aber dieses Mal sagt die Bevölkerung, wir machen nicht mehr mit. Und das ist unser indirektes Referendum zur Islamischen Republik.
Okay, wenn der Kandidat, der jetzt quasi vorbestimmt ist, gewinnt, den kann man ja den sogenannten Hardlinern zuordnen. Was würde denn dieser Sieg der Hardliner für den Iran, vor allem auch für die Bevölkerung, du hast es gesagt, da ist eh schon maximale Unzufriedenheit, was bedeutet so ein wahrscheinlicher Sieg für den Iran?
Also die Bevölkerung hat wirklich Angst, dass Ebrahim Raisi gewählt wird. Raisi ist, wie gesagt, verantwortlich für Massenexekutionen von 1988 an Oppositionellen, die in iranischen Gefängnissen inhaftiert waren. Er hat sich nicht geändert. Er ist für die Massenproteste, für die Niederschlagung der Massenproteste 2019 verantwortlich, denn kurz zuvor wurde er Chef der Justiz. Er hat eine Rückendeckung vom sehr, sehr, sehr aggressiven, brutalen Geheimdienst der Revolutionsgarde. Und die sieht den Westen auch nicht gerne. Das heißt, wenn so ein Hardliner in die Funktion des Präsidenten im Iran kommt und nicht mehr einen lächelnden Außenminister wie Hezarif es hat, sei dahingestellt, ob er Reformer war oder nicht. Also ich bezweifle eher, dass er Reformer war, aber das lassen wir jetzt mal beiseite. Aber wenn schon das Gesicht so ultrakonservativ auftaucht auf der internationalen politischen Bühne, dann wird es sehr schwer sein, mit so einem Menschen zu verhandeln. Und er ist ja nicht nur das Präsidentenamt wäre dann besetzt mit dem Hardliner, sondern es wäre das letzte Amt von Judikative, Exekutive und Legislative, die dann besetzt wäre mit Hardlinern. Denn die haben sowohl das Parlament, die Staatsmedien, die Justiz in den letzten Jahren schon bereits eingenommen. Und davor hat jetzt wirklich die Bevölkerung Angst, was ihnen danach passieren wird mit so einem Präsidenten auch noch zusätzlich.
Ja, wie denkst du denn, reagiert die Bevölkerung? Die Angst, Angst kann sich ja auf diverse oder auf verschiedenste Art und Weise entladen. Denkst du, es kommt dann erneut zu Protesten oder wie denkst du, wird sich die Bevölkerung verhalten?
Das ist schwer zu sagen, weil ich glaube, dass es einfach nur so einen Tropfen braucht, um das Fass zum Überlaufen zu bringen. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch Angst. Also wenn da jetzt so ein Präsident ist, der überhaupt kein Spiel mehr spielen muss, sondern offenkundig ein Hardliner ist, offenkundig mit dem Geheimdienst der Revolutionsgarde zusammenarbeitet und offenkundig Menschenrechte überhaupt nicht wahrt und achtet, da weiß ich nicht, wie die Bevölkerung reagiert, aber diejenigen, und es ist ja ein sehr, sehr junges Land, also 70% sind unter 60% sind unter 30, wer kann, der geht. Also sei es über Stipendien, über Universitäten. Aber ich habe, als ich in der Zeit Korrespondentin war im Iran, gesehen, ich habe da Sprachinstitute besucht und geschaut, wie es da so ist. Das sind Massen, die sich da einschreiben und auf Wartelisten stehen, um die Sprache zu lernen, um dann das Land zu verlassen. Also wer kann, der geht. Die Chance und eine Chance auf eine Zukunft wird nicht mehr im eigenen Land gesehen.
Wahnsinn, Wahnsinn. Dann ist ja an der Spitze, und ich glaube, das ist für viele schwer nachzuvollziehen, an der Spitze steht ja der, ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, Ali Khamenei. Super. Jetzt wird ja ein Präsident am 18. Juni gewählt. Welche Rolle spielt Ali Khamenei in diesem Staatskonstrukt?
Also er ist der Allmächtige in diesem gesamten System. Der Präsident hat nichts zu sagen, wenn Khamenei, der Revolutionsführer, es nicht will. Also nehmen wir jetzt mal das Atomabkommen. Wenn Ali Khamenei nicht Ja sagt zu einer Rückkehr zum Atomabkommen, dann gibt es kein Atomabkommen. Da kann sich der Präsident im Iran auf den Kopf stellen. Es geht im Grunde genommen, alles ist zurückzuführen. Die großen Entscheidungen im Land, vor allen Dingen auch die außenpolitischen Entscheidungen, liegen in der Hand des Revolutionsführers. Und dafür Anführers. Und deswegen gibt es jetzt diesen Machtkampf auch innerhalb der Machteliten im Iran, denn der Revolutionsführer ist alt, er ist 82 Jahre alt. Immer wieder wird auch gesagt, dass er Krebs hat und dass es jetzt eigentlich um die Nachfolge von Khamenei geht. Und deswegen ist dieser aggressive Machtkampf auch zu beobachten. Und Rafsanjani, ein Ex-Präsident, der inzwischen verstorben ist, wollte schon dieses Amt überhaupt abschaffen und hat gesagt, anstelle dessen muss ein Rat von dreien kommen. Und das ist eben die große Frage, wie geht es danach weiter? Und gewählt wie dieser, der neue Revolutionsführer vom Expertenrat, das ist ein Gremium von 88 sehr konservativen Geistlichen, aber dann ist auch die Frage, wie sehr spielt dann die Revolutionsgarde mit und übernehmen die dann diese Funktion? Also es ist sehr, sehr offen, aber gleichzeitig dadurch auch sehr fragil und gefährlich, denn so hat immer noch dieser Revolutionsführer die Macht bestimmt und es war irgendwie klare Linien. Aber wenn er stirbt, geht es wirklich um die Machtergreifung. Und da ist die Frage, welche der Machtzentren, und die sind sehr konkurrierend im Iran, das ist nicht ein Kim Jong-un wie in Nordkorea, sondern da gibt es viele konkurrierende Machtzentren. Wer erhält dann diese Macht?
Mhm. Besteht denn die Möglichkeit, dass nach Khamenei es, ich sag mal, demokratischere Stimmen geben wird, oder denkst du, das geht, es bleibt in dieser Hardliner Hand danach? Also es wird vielleicht noch schlimmer oder noch aggressiver.
Also ich würde es der Bevölkerung wünschen, dass es liberaler zugeht und demokratischer. Hm. Nur ist diese liberalere und demokratischere Opposition weit und breit nicht zu sehen. Denn sie wird im Iran im Keim erstickt und außerhalb des Iran ist sie zerstritten. Und da gibt es auch keine Führungsfigur, die jetzt so charismatisch wäre und wirklich solche Ziele und politischen Leitlinien vertreten würde, dass eine Mehrheit der iranischen Bevölkerung dem folgen würde. Und insofern ist es wirklich sehr, sehr fragil, das Ganze, wie es danach aussehen wird, zumal auch noch der Iran ein Vielvölkerstaat ist mit 49% ethnischen Minderheiten, die dann auch noch teilweise separatistische Bestrebungen haben. Und die Menschen im Iran haben wirklich Angst vor einem Regime-Change, der in einem Bürgerkrieg wie in Syrien enden könnte. Mhm. Und deswegen fordern auch, also man ist fed up mit dem ganzen System und unglaublich müde, aber so richtig konkret fordern die Menschen im Iran nicht nach einem Regime-Change. Die Iraner im Ausland, ja, aber die haben es ja auch bequemer. Also die müssen ja auch nicht direkt unter den Folgen dann leiden und unter diesen Folgen dann irgendwie überleben.
Wahnsinn. Das ist echt ein heftiges Thema. Anfang letzten Jahres, man hat schon in den Medien gesehen, oder kommt irgendwie ein Virus auf uns zu. Das neue Jahr hatte gerade angefangen. Morgens ging die Schlagzeile los. Attentat auf einen Top-General im Iran. Attentat auf den General Soleimani. Das war erstmal hier für mich persönlich schwer zu greifen. Wie hast du das Ereignis mitbekommen und wie hast du es in diesen Stunden eingeschätzt und wie schätzt du dieses Attentat jetzt rückblickend ein, was auch das Verhältnis, ich sag mal, Iran-Westen angeht?
Also ehrlich gesagt, ich war ja damals noch zuständig für den Iran und Korrespondentin vor Ort, und in dem Moment, als diese Nachricht reinkam, dachte ich ehrlich, es gibt Krieg, weil es war, also Soleimani ist, gehört zum iranischen Militär, er ist Brigadegeneral der Revolutionsgarde, er ist Chef der Quds-Brigade, die wichtigste und mächtigste Einheit der Revolutionsgarde, die im Ausland agiert. Er war im Grunde genommen auch, also er war unglaublich mächtig. Viele sagen, er war sogar der zweitwichtigste Mann im Land, und dass er getötet wurde durch eine amerikanische Drohne in Bagdad, war natürlich auch wirklich ein direkter Angriff auf den Iran. Und Iran hat das auch so definiert. Sie haben gesagt, es ist im Grunde genommen ein Angriff auf uns gewesen. Und dann die Folgen sind sehr viel milder ausgefallen, als ich es eingeschätzt habe. Die Iraner haben dann ein paar Raketen in Richtung über ihre Stellvertreter Richtung Irak auf amerikanische Basen, US-Stützpunkte abgefeuert. Es gab im Grunde genommen keine großen Schäden, und Was aber, also ich glaube, das war auch die Rettung für die Amerikaner oder für die gesamte Region, dass es nicht zu einem weiteren Konflikt kam. Denn die Iraner haben daraufhin, sagten sie zuerst versehentlich, besser gesagt, sie haben es zuerst vertuscht und dann sagten sie, es war aus Versehen, nach 3 Tagen ein ukrainisches Passagierflugzeug, das von Teheran aus gestartet ist, abgeschossen. Mit, nageln mich nicht fest, ich glaube, es waren 176 Insassen, die alle starben, mehrheitlich Iraner. Auch sehr viele Iraner, die in Kanada wohnen und studiert haben. Und daraufhin hat sich das Blatt gewendet, während noch nach der Tötung Soleimanis wirklich Hunderttausende auf der Straße waren und weil Soleimani sowas schon auch war wie eine Kultfigur, weil er auch den IS bekämpft hat und iranische Grenzen geschützt hat, da ging so ein bisschen, das ging so eher Richtung Nationalgefühl als irgendwie Solidarität zur Islamischen Republik, weil er war ja auch kein Mullah. Aber dann wendete sich plötzlich das Blatt, denn die Islamische Republik und ihr Revolutionsgarde schoss diese Passagiermaschine ab, vielleicht auch, weil sie dachten, es war ja diese tense situation, dass sie dachten, es kann jeden Augenblick auch einen Angriff der Amerikaner geben. Und so wendete sich das Blatt und die Bevölkerung war so entsetzt und die Revolutionsgarde musste es aufgrund des internationalen Drucks dann nach 3 Tagen zugeben, dass sie das Flugzeug abgeschossen haben, dass sich das Blatt wendete und dass die Stimmung wieder gegen die Machthaber der Islamischen Republik von Seiten der Bevölkerung ging und niemand mehr über Soleimani sprach und alle nur entsetzt waren und die Revolutionsgarde zum ersten Mal etwas zugegeben hat. Und das war schon auch ein Wendepunkt und dann gingen die Leute wirklich auf die Straße und protestierten. Aber diese Proteste wurden dann natürlich auch wieder brutalst niedergeschlagen. Aber ich glaube, der Abschuss der Maschine war das Glück für Amerika.
Ja, okay, verstehe. Du kannst ja selber auch nicht mehr aus dem Iran berichten. Jetzt gerade bist du ja auch in Istanbul. Warum kannst du nicht mehr aus dem Iran berichten?
Es gab 2019 eine Warnung des Auswärtigen Amtes, dass sie vermuten, dass ich als politische Geisel genommen werde und dass ich aufgrund dessen, dass ich 2 Pässe habe, einen iranischen und einen deutschen, im Iran als nicht als Deutsche akzeptiert bin und anerkannt, sondern nur als Iranerin. Und dann könnte eben das Auswärtige Amt, die deutsche Botschaft, nichts mehr für mich machen, mir nicht helfen. Und es würde natürlich schon auch zu einer politischen, ich kann es dir nicht genau sagen, aber es würde natürlich ein großes Problem darstellen in den deutsch-iranischen Beziehungen, wenn die Korrespondentin der ARD im Gefängnis ist. Und dann gab es diese Warnung und dann hat mein Sender eben gesagt, es ist jetzt einfach zu gefährlich, da dich noch weiterhin reinzuschicken. Und es gibt ja auch viele Doppelstaatler, die im Gefängnis sind, europäische, auch aus Deutschland, die eben, so heißt es, als Faustpfand bei den Verhandlungen jetzt in Bezug aufs Atomabkommen auch eingesetzt werden. Ne? Also dass man sagt, okay, ja, also wie die Verhandlungen genau ausschauen, weiß ich nicht, aber man hat sie eben inhaftiert, um dann auch Druck auszuüben.
Wahnsinn, Wahnsinn. Wie hältst du denn, welche Möglichkeiten gibt es denn für dich, Kontakt zu deinen Quellen im Iran zu halten, dass du die Infos bekommst?
Ja, eigentlich also täglich über sämtliche Kanäle, die es so gibt. Ne? Also ich kommuniziere all diese Apps, die wir so haben, die benutze ich auch.
Ja, okay, verstehe. Ist das Internet eigentlich im Iran, ist das voll zugänglich? Also besteht freier Zugang?
Da ist sehr, sehr viel geblockt. Also Facebook ist geblockt, Twitter ist geblockt. Iraner sind da sehr findig und gehen immer wieder über VPN-Channels raus. Ja. Das sind so geschützte Räume mit Servern im Ausland. Und Elon Musk hat ja jetzt auch gesagt, dass er über Starlink Iranern über Satelliten großflächig dann unzensiertes Internet geben möchte, sogar schon zur Wahl. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt der Fall ist oder nicht. Ich habe nichts mehr darüber gehört. Aber so kommunizieren eben Iraner nach außen. Und das ist natürlich auch die einzige Waffe, die sie haben. Ne? Also die sozialen Medien, über die sie sich auch organisieren können.
Ja, ja. das ist echt hier als in Deutschland lebender Mensch ist das manchmal echt, also ist oder oft oder nee, eigentlich du, komplett schwer nachvollziehen.
Nee, ja.
nee, das ist
und zwar
völlig
täglich,
undenkbar.
Weißt du, also ja. Es ist ja. Einfach täglich wirst du in deinem ganz normalen Leben überwacht, eingenordet, kritisiert, bedroht. Es ist
du hast doch eigentlich immer Angst, oder? Also du hast doch eigentlich immer so einen Grundangstzustand, oder?
Du hast vor allen Dingen, du hast permanent Stress.
Ja, genau, genau.
Du versuchst ganz normal zu leben und also ganz normal, sage ich jetzt, weiß ich nicht, deinen Freund, den du noch nicht geheiratet hast, zu sehen und Alkohol zu trinken auf einer Party, was du nicht darfst und tanzen und so weiter. Und all diese Dinge sind ja verboten. Und das bedeutet, dass du in einem permanenten Stresszustand bist, weil du ja nie die Sicherheit hast. Du hast, es ist einfach willkürlich, was dort passiert.
Okay, das ist Wahnsinn. Du hast auch in deinem Buch geschrieben, immer wenn du in den Iran geflogen bist, also jetzt mal sinngemäß, hattest du die SMS-Nachricht, sie haben mich parat, sobald du von Bord gegangen bist. Mhm. Wie kann man sich das vorstellen? Du hast das Handy dann angemacht, hast quasi, es hat nur einen Fingerdruck zum Senden gefehlt oder?
Genau so.
Wie war die Situation?
Ja, genau so, wie du es beschrieben hast.
Okay.
Also ich habe es vorbereitet und wusste, dass ich, wenn sie mich rausziehen, eben nicht mehr die Zeit habe zu tippen. Und dann hatte ich sie immer vorbereitet, sowohl bei Ausreise, weil du kannst ja auch bei der Ausreise verschwinden. Ja, also du kannst ja ausreisen oder bei der Passkontrolle können sie dich ja rausziehen und dann hast du keine Zeit mehr zu tippen. Insofern war das vorbereitet.
Immer. Okay, okay. Dann, wir haben ja jetzt noch das Atomabkommen. Also das gibt es ja, de facto existiert es noch, aber hat natürlich in den letzten Jahren enorm gelitten. Wie siehst du die Chancen für ein Weiterleben des Atomabkommens beziehungsweise überhaupt das Bestehen des Atomabkommens jetzt auch gerade in Bezug auf die Wahl des sehr wahrscheinlichen des Hardliners und den USA unter der Führung jetzt von Joe Biden?
Ich denke, dass Biden an die Sache rangegangen ist und dachte, es ist einfacher, als es dann sich herausgestellt hat, dass es sein wird. Die Verhandlungen gestalten sich schon schwieriger als erhofft, vor allen Dingen erhofft auch von der Regierung Rouhani, die natürlich noch diesen Sieg so am Ende der Regierungszeit dieser zwei Amtsperioden gerne eingesteckt hätten. Denn diesen Sieg ist im Grunde genommen seine Errungenschaft gewesen, die dann durch den einseitigen Ausstieg der Amerikaner wieder zunichte gemacht wurde. Und jetzt geht es einfach darum, kehrt man zurück zum Atomabkommen und das sind zwei Bedingungen, jetzt mal groß, also auf einer Metaebene gesprochen, ja. Einmal die Amerikaner heben die ganzen Sanktionen, die seit Trump wieder gegen die Iran erhoben wurden und das sind mehr als 1500 auf. Und der Iran kehrt wieder zurück zum Atomabkommen, zu den Bedingungen, denn sie reichern ja viel höher jetzt schon das Uran an und haben viel mehr gelagert, als sie überhaupt dürfen. Mhm. Und die Frage ist, wer macht den ersten Schritt? Und dann ist noch die Frage, ob es ein JCPOA, also dieses Atomabkommen, gibt, so wie sie es hatten, ja, und keine Zeile wird geändert, das sagt der Iran. Und die Amerikaner hätten ganz gern so ein JCPOA 2.0. Also, dass sie dann noch die Einmischung der Iraner in der Region mit reinbringen, Raketenprogramme im Grunde genommen unterbinden möchten. Und da sagen die Iraner auf jeden Fall ganz klar nein. So, jetzt ist die Wahl übermorgen und die Frage ist, wie es weitergehen wird, wenn jetzt ein Ultrakonservativer an die Macht kommt. Aber wie gesagt, was ich ja schon vorher gesagt habe, entscheiden, ob es ein Atomprogramm, Atomabkommen mit dem Westen geben wird. Diese Entscheidung liegt beim Revolutionsführer und nicht beim Präsidenten.
Mhm. Und deine Einschätzung, Stand heute, wird es das geben oder eher nicht?
Ich glaube ja, weil die Amerikaner eigentlich im Fokus haben, gesamt aus dieser Region rauszugehen und nicht mehr mit dieser ganzen Nahost-Geschichte zu tun zu haben. Die orientieren sich gerade, hat man jetzt auch gerade gesehen, an Bidens Rede Richtung China und auch eine Front gegen China. Das braucht sehr viel Kraft und ich denke, dass sie einfach aus der Region raus wollen. Also die möchten das ganz gerne abschließen und dieses JCPOA eintüten. Und Iran braucht es wirtschaftlich. Das Land ist in einer desolaten wirtschaftlichen Lage. Der Bevölkerung geht es unglaublich schlecht. Also wirklich richtig schlecht, so dass ein Viertel der Bevölkerung kein Fleisch mehr gegessen hat und dass es einen Währungsverfall von 300% gab und die Inflationsrate liegt bei über 40%. Also es ist wirklich, ihnen geht es richtig dreckig und diese Sanktionen, die Trump eingesetzt hat, haben das Land massiv und vor allen Dingen die Bevölkerung massiv getroffen. Insofern, eigentlich wollen es beide Seiten, nur die Frage ist, wer geht den ersten Schritt, weil Vertrauen gibt es auf keiner der beiden Seiten.
Ja, ja. Okay, Wahnsinn. Also das ist echt eine ganz, ganz andere Thematik hier als sonst in den Folgen, aber höchst spannend. Bleib nur zu hoffen.
Euch nicht.
Nein, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, ich verfolge das Thema ja auch selber aus persönlichem Interesse und es ist einfach, glaube ich, auch mal wichtig, über den gemeinen Tellerrand, über diesen obligatorischen LinkedIn-Bubble-Tellerrand zu gucken so und einfach auch mal ein bisschen mit Leuten zu sprechen, die sich eben auch wirklich auskennen und nicht auf etwaige deutsche, ich nenne es mal Klatschmedien, zu hören oder das zu lesen, sondern auch
ich finde, dass es wichtiger denn je ist. Also ja, gerade ja, wo unsere ja. Demokratie auch teilweise, ich das Gefühl habe, ein bisschen kippt, ist es ja. Also Wissen und Verständnis für die Welt und wie es ausschaut und die Komplexität ist, finde ich, wichtiger.
Auf jeden Fall. Du wirst hochkomplex. Nathalie, zum Abschluss die Frage, wo denkst du, du hast keine Glaskugel, ich frage mal anders, wo wünschst du dir den Iran in 10 Jahren?
Ich habe gerade ein T-Shirt designt mit einer Glaskugel drauf, jetzt wo du es erwähnst.
Und in dieser wirklich?
Glaskugel, ja, wirklich.
Stark.
Und in dieser Glaskugel befinden sich iranische Frauen, und zwar die Kämpferinnen, die jetzt im Gefängnis sitzen, weil sie ihr Kopftuch abgenommen haben oder weil sie Anwältinnen sind und Frauen verteidigt haben vor Gericht oder Minderheiten. Und die ganzen Frauen stehen in meiner Glaskugel, die auf dem T-Shirt landen wird, als Zukunft des Iran. Und meine Hoffnung ist es, und nicht nur eine Hoffnung, nicht nur so eine Illusion und nicht nur ein Wunsch, sondern ich traue es ihnen zu, dass die Frauen eines Tages im Iran etwas bewegen hin zum Guten.
Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Nathalie, vielen, vielen lieben Dank für den kleinen Exkurs in Richtung Iran und ich bin gespannt, wie es ausgeht und dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit in Istanbul. Was sind jetzt deine nächsten Doings, die nächsten Tage? Was steht an?
Wahl. Und dann schlafen.
Okay, dann wünsche ich dir gute Nerven jetzt die nächsten Tage und dann gute Nacht und schöne Träume.
Danke dir.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Du willst noch mehr Infos rund um die Gäste und Timmys Podcast? Schreib uns dein Feedback und deine Wünsche als Bewertung bei Apple Podcasts oder per Mail an kontakt@verbaloo.de mit dem Betreff Was darf's sein?